Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Ich freue mich, heute den Uli Mohr das zweite Mal bei mir zu Gast zu haben. Denn die Simplonik, die Lehre von der Einfachheit, scheint doch viele zu interessieren. Und ich möchte heute einfach die Gelegenheit wahrnehmen, noch einmal ein bisschen weiter zu fragen. Freuen Sie sich mit mir auf ein Gespräch mit Uli Mohr. Grüß dich, Uli.
Ja, guten Morgen, Götz.
Guten Morgen.
Möge es einer sein.
Ja.
Schön, wieder mit dir zusammenzusitzen.
Find ich auch. Und vielleicht, um den Zuschauern, die unser erstes Gespräch nicht gesehen haben, den Einstieg zu erleichtern in mein Nachfragen. Die Simplonik ist die Lehre von der Einfachheit. Kannst du mal einfach zusammenfassen, was Simplonik ist, was du im Prinzip gefunden hast oder formuliert hast?
Formuliert, das Wort greife ich gerne auf. Gefunden passt nicht so wirklich, weil alles das, was ich unter dem Begriff Simplonik verstehe, ist im Grunde genommen das, was man früher als Grundlagenwissenschaft bezeichnet hat. Und nach der man auch vorgegangen ist. Ganz, ganz früher nach der Geschichte war es ja so, dass es im medizinischen Bereich beispielsweise ja noch die Einheit von Priester, Psychologe und dem Arzt gab.
Sprich Schamane.
Schamane wäre sicherlich eine korrekte Zusammenfassung. Mhm. Und das hat man dann auseinanderdividiert und eine Spezialisierung geschaffen, die am Ende ja auch den Menschen zerfleddert hat. Und das betrifft jetzt nicht nur den Menschen, sondern es betrifft auch generell ja das Wissenschaftsverständnis, eine dem Menschen dienliche wissenschaftliche Vorgehensweise, denn das sehen wir in der heutigen Zeit, alles das, was man machen kann, ist nicht unbedingt etwas, was dem Menschen dient.
Ja.
Insofern gehört auch die Philosophie, das große, grundlegende Verständnis der Natur, der inneren menschlichen Natur, der äußeren Natur, und dem, was beides miteinander verbindet, untrennbar dazu, um überhaupt eine Klarheit zu haben, was denn jetzt nun sinnvoll zu erforschen ist, welche Fragestellungen sinnvoll sind, damit am Ende dann auch etwas daraus resultiert, was unser menschliches Leben bereichert, Tiefe, Fülle gibt, auch der spirituellen Qualität unseres Lebens dient. Und wir sind ja mit der modernen Gesellschaft gerade auf der gegenteiligen Spur. Es ist ja eine rasante Abwärtsspirale, in der der Mensch immer mehr zur Biomaschine reduziert wird und sich alles nur noch um Zahl und Funktion dreht. Und diese Grundidee der Simplonik, das ist bei mir aus meiner medizinischen Vorgeschichte heraus erwachsen, wesentlich auch durch meine langen Jahre als Patient mit einer angeblich unheilbaren Hauterkrankung, ist, dass diese Frage nach der Sinnhaftigkeit und nach dem größeren Zusammenhang nicht gestellt wird. Und zwar nicht nur in der Medizin nicht, sondern eben auch in der Chemie nicht, in der Physik, also in den zuarbeitenden Wissenschaften. Und unter dem Strich ist das etwas, was ursprünglich aber schon einmal da war und nur schleichend im Laufe der letzten vielleicht 250 Jahre nach und nach verloren gegangen ist. Alle großen Erfindungen, auf denen unsere sogenannte technologische Hochkultur beruht, sind Erfindungen, die durch echtes Grundlagenwissen, durch ein Studium der Natur entstanden sind und die immer als Voraussetzung haben, dass man wache Sinne hat, also dass man tatsächlich sieht, tatsächlich hört, tatsächlich riecht und schmeckt. Also das, was uns an sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten gegeben ist, tatsächlich einsetzt, um dann aus dieser Sammlung von Sinneswahrnehmungen heraus eine Idee von Abläufen und Zusammenhängen zu bekommen, um dann ein Naturgesetz zu formulieren. Und das habe ich im Prinzip mit der Simplonik lediglich wieder aufgegriffen. Ich kenne es aus der medizinischen Forschung nicht. Bei mir war, das war ein erster herber, aber wichtiger Schlag der Enttäuschung. In der Vorbereitung meiner Doktorarbeit ein Schlag ins Gesicht zu erfahren, dass man eine bestimmte Erwartung an das Ergebnis hatte. Also ich hatte
gar nicht
für
offen.
Eine...
Bitte? Gar nicht ergebnisoffen.
Keineswegs offen, forschen. Sondern es wurde natürlich nicht in der Deutlichkeit, also nicht explizit ausdrücklich im Wort gesagt, aber es wurde mir eindeutig vermittelt, dass ein bestimmtes Ergebnis gewünscht ist. Mhm. Und das ist ein Einblick, ein erster Einblick gewesen in sogenanntes universitäres, wissenschaftliches Arbeiten, was natürlich mit dem, was ich erwartet habe, überhaupt nicht in Einklang zu bringen war. Mhm. Dazu dann auch die ganzen Begrenzungen, denen die Medizin ausgesetzt ist, also siehe wachsende Zahl an Krankheiten, Kranken seit wenigstens 150 Jahren. Da muss man auch die Alternativmedizin mit einbeziehen, denn auch die hat offensichtlich keine Antworten, denn die Zahl der Kranken steigt und steigt. Mhm. Und das schon seit nachweislich wenigstens Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ich könnte jetzt sagen, na gut, solange Krankheit ein Geschäft ist, also die Medizin oder das sogenannte Gesundheitswesen erst dann sozusagen Umsatz generiert oder Bruttosozialprodukt generiert, wenn die Menschen krank sind, dann liegt es ja auf der Hand, dass immer mehr Krankheiten auftauchen.
Ja, das ist ein Automatismus, ein attraktives Geschäftsmodell, was als medizinisch-industrieller Komplex weit, weit vor dem militärisch-industriellen Komplex führt und was sich folgerichtig daraus entwickelt. Das ist eine Verwaltung von Krankheit und das bildet sich ja dann am Ende auch in den Abrechnungsverfahren ab. Mhm. An der Gesundheit verdient keiner etwas, an der Krankheit und dosierten Linderung sehr wohl.
Ja.
Aber alles das resultiert im Grunde genommen daraus, dass diese Orientierungslosigkeit in die Medizin und in die Wissenschaft allgemein eingezogen ist. Es wird blindwütig das gemacht, was möglich ist und überhaupt nicht eben diese entscheidende Frage gestellt, was dient dem Menschen und seinem Leben. Mhm. Und wenn wir diese ganz ursprüngliche wissenschaftliche Vorgehensweise wieder kultivieren, und das ist das, was ich mit Simplonik als neu geschöpftem Wort an sich als Synonym für Grundlagenwissenschaft, für Grundlagenphilosophie wieder zum Leben erwecken will, das ist das, wofür ich jeden Tag antrete, dann beginnt es damit, dass ich erst einmal mit der gebotenen Muße und Entspannung Natur studiere. Dabei müssen wir jetzt nicht bei Punkt Null anfangen, weil es ja eine unglaubliche Fülle von wesentlichen Sinneswahrnehmungen gibt, auf denen ja alle modernen Entwicklungen beruhen. Also mein Lieblingsbeispiel ist Nikola Tesla, der, ich hatte mal die Gelegenheit, in einem seiner Vortragsmanuskripte zu stöbern, der das Wasser studiert hat, genauso wie Viktor Schauberger, der bekannte Wasserforscher. Ja. Er hat das Wasser studiert, wie es sich in geschlossenen Röhrensystemen verhält, um zu verstehen, wie man dann mit Wechselstromtechnologie hochspannen, niederspannen kann, wie man Impulse geben kann, um damit mit einem relativ geringen Verlust Energie, sprich Strom, zu transportieren. Mhm. Und das ist eines der letzten klassischen Beispiele dafür, wie man Natur durch Naturwahrnehmung eine Gesetzmäßigkeit erkennen, formulieren kann. Mhm. Und dann bedeutet Simplonik, diese Gesetzmäßigkeiten so zu formulieren, dass sie jeder verstehen kann. Mhm. Und zwar jeder Laie, der weder Physik noch Chemie studiert hat, aber sie müssen natürlich auch so formuliert sein, dass der Chemiker und Physiker weiterhin mit ihnen umgehen kann.
Okay.
So, und diesen Abgleich habe ich in beide Richtungen gemacht. Ich habe mit Chemikern und Physikern immer wieder, so wie ich die Naturgesetze in einer maximal möglichen Einfachheit formuliert habe, dem Chemiker und Physiker zur Prüfung vorgelegt und gleichzeitig ja die Möglichkeit gehabt zu überprüfen, ob ein Laie sie versteht und sie dann auch für sein Leben, für das Verständnis seines Stoffwechsels, seiner Psyche, der Beziehung zwischen Psyche und Körper tatsächlich anwenden zu können.
Könntest du noch mal ein paar Beispiele dieser Natur, von dir jetzt noch mal neu formulierten Naturgesetze geben? Also ich an eins erinnere ich mich, weil du gerade das Wasser sagst, alles geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Das ist auch für uns Menschen und um unser menschliches Verhalten zu verstehen, mit eines der wichtigsten überhaupt. Alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Ein sehr schönes Beispiel, sehr anschaulich, weil es einmal am Wasser sehr leicht zu studieren ist. Es ist an sichtbaren Gasen zu beobachten. Wenn ich jetzt Wolkenformationen studiere oder Nebel, wie er durch Wind bewegt wird und alles genauso wie Wasser praktisch umfließt, aber eben dann als Gas, dann kann ich ausgehend davon, wenn ich das dann weiter in der Natur studiere, feststellen, überall folgt alles, was sich bewegen kann, dem Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Von der Höhe zur Tiefe, von der Fülle zur relativen Leere. Und wenn
Aber das wäre ja, ist ja mal, wir sind da groß geworden mit dem, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ja, und du musst die Widerstände,
brechen. Widerstände so. Niederringen, also, du musst mit Kontrolle und Disziplin dein Leben gestalten.
Du sagst, das Naturgesetz ist, alles geht den Weg des geringsten Widerstands. Ja, dann lernen wir doch nichts. Wie würdest du dem begegnen? Dann lernen wir nichts.
Ja. Das ist an sich ganz einfach, wiederum durch Beobachtung. Beobachtung bedeutet ja nicht allein rauszugehen in die äußere Natur. Im Grunde genommen ist ja alles Natur, was uns umgibt. Mhm. Es ist alles das, was sich bewegt, was existiert, ist das, was für uns Bedeutung hat. Und mit dem können wir auf unterschiedliche Weise sinnlich in Kontakt treten. Und Lernen ist ja ein eigenes Thema, was ich auch mal in einem anderen Gespräch aufgegriffen hatte. Lernen ist, wenn man genau hinschaut, eine Frage des Interesses. Mhm. Natürlich kann ich mich preußisch, ja, wie im Knast, wie beim Militär, erzwungenermaßen zu einer bestimmten Zeit, wo ich am liebsten noch im Bett wäre, hinsetzen und etwas lernen, worauf ich keine Lust habe, um es dann irgendwann für eine Note wieder auszukotzen.
Ja.
Aber das kann ich, das muss ich dann natürlich mit Anstrengung machen. Das hat mit Weg des geringsten Widerstandes, oberflächlich allerdings, nur erstmal nichts zu tun. Denn ich muss mich ja dafür richtig anstrengen, muss mich zwingen. Andersherum ist es so, wenn ich ein Thema finde, was mich interessiert, und ich die Zeit, Muße und Gelegenheit dazu habe, dann vertiefe ich mich sofort mit Lust und Leidenschaft in dieses Thema. Ich muss auch gar nichts lernen, sondern ich lese das, ich höre das und es fängt an, in mir lebendig zu werden. Ich muss das nicht auswendig lernen, ich habe es sofort präsent. Und dafür gibt es zahllose Beispiele.
Ja, klar.
Ja, es gibt zum Teil freie Schulen, sogenannte freie Schulen, haben noch viel zu sehr Anlehnung an ein klassisches, an ein klassisch-schulisches Modell, klassisches Lernen. Aber wenn es wirklich frei verläuft, gibt es ganz erstaunliche und wegweisende Beispiele. Also, dass jemand mit 15, 16 Jahren noch nicht in der Lage ist, wirklich vernünftig zu schreiben, ist nicht in der Lage zu lesen, bewegt sich auf dem Niveau vielleicht eines Erstklässlers. Aber in dem Augenblick, wo ihn irgendein Thema interessiert, für das er lesen muss, ist es eine Frage von wenigen Wochen und er liest und kann schreiben altersentsprechend. Das steuert das Interesse, das. Und das ist berührt auch wieder ein Naturprinzip, nämlich das Verhältnis von oder die unterschiedliche Auswirkung von Druck und Sog. Ja, die Schule ist ein, so wie wir sie kennen, ist ein klassisches Druckmodell.
Absolut.
Ja, du hast, um eine bestimmte Zeit in der Schule zu sein. Und dann lernst du jetzt rechnen, ob du lesen willst oder ob du lieber Sport machen willst. Das interessiert nicht. Jetzt ist Mathe auf dem Stundenplan.
Ja.
Dabei, Klammer auf, geht es in der Schule nicht um Inhalte, sondern ausschließlich darum, dass man
diszipliniert
gehorcht. Diszipliniert gehorcht.
Dass man sich früh dran gewöhnt, ja, dass ein anderer einem erlaubt, aufs Toilette zu gehen und vorschreibt, wann er da zu sein hat, vorschreibt, wann er Ferien zu nehmen hat. Ja,
genau.
Funktioniert.
Herr Lehrer, darf ich mal aufs Klo? Darf ich mal eine Frage stellen? Das ist das klassische Verhalten dressierter Menschen, die rechtlich korrekt als Personen anzusprechen sind. Und wenn man seine eigene Position, was ja auch sehr wesentlich ist, um dann tatsächlich auch mit dem, worüber wir jetzt heute sprechen, also über die Möglichkeiten, wirklich etwas für die Inspiration und Belebung seines Lebens zu tun, antreten zu können, dann müssen wir verstehen, wo wir wirklich sind. Und wenn jeder nur mal darauf achtet, wie er spontan formuliert und wie oft die Frage kommt, darf ich mal etwas fragen, kann ich mal einen Einwurf machen, darf ich mal eben aufs Klo?
Ja.
Ja, das ist etwas, was selbst der 80-Jährige, obwohl er mit der Schule wirklich nichts mehr zu tun hat und bei dem es auch um keine Leistung mehr geht, immer noch nach wie vor wohldressiert verwendet. Also das preußische Bildungsideal, der Exportschlager des mitteleuropäischen Raums überhaupt, zielt ausschließlich darauf ab, den dressierten, weisungsabhängigen Menschen, sprich die Person, zu erzeugen. Und das, was die Simplonik als Möglichkeit beinhaltet, ist eben auf der Grundlage solcher einfach formulierten naturgesetzlichen Zusammenhänge, das eigene Verhalten, die Art und Weise, wie wir uns haben programmieren lassen, zu verstehen, die eigene Position zu erkennen und dann, weil es alles nachvollziehbar und verständlich ist, nicht mehr glauben, sondern an Wissen, Schritt für Schritt das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und Weg des geringsten Widerstandes.
Wäre so ein Naturgesetz.
Wäre ein solches Naturgesetz.
Jetzt. Was man vom Wesen her zum Beispiel beim Lernen.
Ja, beim Lernen eine entscheidende Absolut. Rolle spielt. Wenn ich verstanden habe, dass ich an sich nur der Spur meines Interesses folgen muss, werde ich automatisch, wenn ich es wirklich verstanden und durchdrungen habe, sehr viel ruhiger sein und nicht permanent in dieser inneren sympathikotonen, also überlebensaktiven Anspannung sein, dass ich jetzt vielleicht etwas verpasse, weil ich einfach keine Lust habe, das zu lernen. Oder weil ich es auswendig lernen muss und ständig wieder vergesse.
Ja.
Und mich dafür selbst verurteile. Mhm. Aus dieser Selbstverurteilung entstehen Glaubenssätze, die dann den Rest des Lebens ein Versteckspiel in Gang setzen. Denn wenn ich mich in solchen Situationen als Versager erlebe, dann muss ich in einer Leistungsgesellschaft für den Rest meines Lebens diesen Glauben zu versagen, ein Versager zu sein, verbergen. Mhm. Mit Energieaufwand.
Mhm. Hast du noch ein anderes Naturgesetz? Also das ist schon das, was mir zumindest auch aus unserem letzten Gespräch so am eingängigsten war, weil ich mich auch viel mit Wasser selber beschäftigt habe.
Wir hatten gerade Druck und Sog. Druck und Sog würde ich jetzt nicht als Naturgesetz bezeichnen. Es ist ja die Auswirkung von Bewegung. Mhm. Und die Auswirkungen von Naturgesetzen, die bezeichne ich, obwohl das jetzt gar nicht zwingend erforderlich ist, aber es gibt eine gewisse ordnende Struktur, als Naturprinzip. Wenn ich etwas mit Druck umsetze, erzeuge ich immer Unordnung und Wärmeentwicklung. Mhm. Explosion.
Ja.
Also so, wenn ich irgendetwas komprimiere, wird es, das lernen wir ja schon in der Physik, völlig korrekt, im Schulunterricht, dann wird es warm. Also überall dort, wo Druck ausgeübt wird, muss ich sehr viel Energie aufwenden, um diesen Druck aufzubauen und auch aufrecht zu erhalten, erzeuge damit Unordnung, die sich indirekt über Wärme zeigt. Ein ganz simpler physikalischer Vorgang. Wenn ich den jetzt als Naturprinzip verstanden habe und übertrage den mit der Selbstverständlichkeit, mit der ihn ein Physiker oder Chemiker anwendet, auf menschliches Verhalten, auf das Verständnis der menschlichen Psyche, dann bin ich auch zum Beispiel wieder in der schulischen Situation. Was passiert, wenn ich druckvoll etwas mache? Ich muss permanent Energie aufwenden. Es ist ein permanenter Reibungsverlust.
Ja.
Es ist gebundene Energie und es entsteht keine neue Ordnung, sondern ich erzeuge ein hochkomprimiertes Chaos. Andersherum und unter Umständen fliegt es mir um die Ohren. Explosionstechnologie beruht darauf.
Ja,
die gesamte Technik, die wir zum Beispiel als Antriebstechnologie benutzen,
ist
Drucktechnologie, ist Explosionstechnologie.
Der Schauberger meine ich auch, dass er so einen Implosionsmotor zumindest angedacht hat. Ich weiß nicht, ob er
jemals funktioniert hat oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Ich habe mal einen Tag mit dem persönlichen Assistenten von Schauberger verbracht, der, ich weiß nicht, ob der heute noch lebt, irgendwo so weit hinter Salzburg.
Ja.
Und ich habe nach dem Tag nicht den Eindruck, nachdem er jahrelang eng als rechte Hand von Schauberger mit ihm zusammengearbeitet hat, dass da jemals irgendwas wirklich funktioniert hat. Aber sei es drum, das, was Schauberger beschrieben hat und oftmals ja sehr kompliziert umschrieben hat, da ist zwangsläufig, da muss sehr viel dran sein. Also das steht vollkommen außer Frage und es ist mindestens eine Fundgrube für eine Fülle von unglaublich wertvollen Naturbeobachtungen. Das, was ja wenigstens nachweislich funktioniert hat und schon für sich extrem beeindruckend ist, sind die Holzschwemmanlagen gewesen.
Ne?
Ja. In denen er ja die gängige Physik, wie sie an der Universität gelehrt wird, die Explosionsphysik, was anderes wird an den Universitäten nicht gelehrt, tatsächlich vorgeführt hat und gezeigt hat, da gibt es etwas, was weit darüber hinausgeht oder was man zumindest ergänzend für das Verständnis der Natur mit einbeziehen muss. Und das ist die andere Seite, das ist der Sog. Das ist das Stille, das Leise, das Ordnen. Das kann man schon an einem einfachen Experiment mit einem Staubsauger überprüfen. Ich nehme Styroporkügelchen und streue die aus und dann schiebe ich sie mit dem Besen zusammen und dann habe ich die sichtbare Unordnung der Kügelchen. Oder aber ich halte mit einem gewissen Abstand ein Staubsaugerrohr in die Nähe und dann sehe ich, wie sich die Styroporkügelchen in einem Ordnungsprozess linear zunehmend parallel Richtung Staubsaugerrohr bewegen. Mhm. Also sie werden praktisch angesogen und im An gesogen werden, gibt es weniger Kollisionen, es gibt eine entstehende Ordnung und es gibt Abkühlung. Also Sog ist ordnend, abkühlend, Druck ist erwärmend und erzeugt Unordnung. Und das können wir eins zu eins auf menschliches Verhalten übertragen.
Würdest du sagen, also ich habe es mal irgendwo gelesen und kann es für mich so auch annehmen, dass unser Herz eben keine Druckpumpe ist, sondern eine Saugpumpe?
Würden wir jetzt hier einen querdenkenden Physiker hinzuholen und... Das könnten wir auch mit jedem konventionellen Physiker machen, indem wir ihm die Eckdaten unseres Herz-Kreislauf-Systems geben. Die Pumpe, das Herz, mit einer bestimmten Leistung in Watt gemessen oder geschätzt und dazu den Querschnitt und die Länge unseres Herz-Kreislauf-Systems. Und das, was rein rechnerisch dabei herauskäme, wäre ungefähr, würde eine Größe haben, die einen kleinen Beiwagen erfordert. Jetzt sind wir aber nicht mit einem Herz auf einem Beiwagen geboren worden, sondern das Herz ist erstaunlich klein, viel zu klein, um als Pumpe dieses Herz-Kreislauf-System versorgen zu können.
Als Druckpumpe.
Als Druckpumpe. Mhm. Ja, noch nicht mal als Saugpumpe.
Das ist spannend, ja, bitte.
Insofern stellt sich dann natürlich sofort die Frage, Was ist denn dann das Funktionsprinzip? Wenn ich jetzt aber grundsätzlich mal Druck und Sog in dieser einfachen Systematik verstanden habe, was ich ja auf viele menschliche Lebensbereiche anwenden kann, nicht nur eben auf jetzt schulisches Lernverhalten, sondern auch auf das Verständnis des Organismus. Druck bedeutet immer Unordnung und erhöhte Temperatur bis hin zur Explosion, wenn der Druck abrupt mit einer ausreichenden Kraft aufgebracht wird. In der Natur explodiert aber im Lebenden, in der lebendigen Natur, explodiert aber nichts, sondern wir gewinnen unsere Energie in aller Regel lautlos. Mhm. Ja, wir haben also offensichtlich eine Implosionstechnologie, wenn ich es jetzt mal mit einem technischen Griff bezeichne. Wir haben offensichtlich eine Implosionstechnologie, mit der wir unsere Energie gewinnen, unsere Körpertemperatur aufrechterhalten und die Energie gewinnen aus dem, was wir einatmen, was wir aufnehmen. Und insofern müssen wir vollkommen anders denken, wenn wir das Lebendige verstehen wollen. Aber es gibt einen in der Denkschule oder in der Linie von Schauberger, einen Bauingenieur, glaube ich, ursprünglich, Hachener heißt er, der Levitationsmaschinen entwickelt hat, ursprünglich in der Baustoffindustrie, der das auch schon in genau dieser Klarheit festgestellt hat, dass die Universitäten eben lediglich die Hälfte der Physik lehren, nämlich die Explosionstechnologie. Ja. Und auf der anderen Seite die Physik des Lebendigen, die Implosionstechnologie vollkommen ignorieren.
Ja.
So, und wenn ich das jetzt aber, das Sogphänomen als Grundlage nehme und wenn wir zum Beispiel einatmen, dann machen wir das auch über ein Sogphänomen. Unsere Lunge wirkt ja in dem Augenblick, wo wir einatmen, wie ein großer Staubsauger.
Ja, kriegt auch eine Menge Staub rein. Ne?
wenn man jetzt in der Stadt zu wohnen, ist recht.
Okay. Also so, und wenn vorwiegend Saug.
Und wenn ich jetzt dieses Bewusstsein habe, dass die Energiegewinnung im Körper, dass sich das Bewegtwerden von etwas im Körper mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht über Druck funktionieren kann, weil es einen viel zu großen Energieaufwand bedeuten würde und Unordnung erzeugt. Und das Lebendige baut sich ja durch ordnende Vorgänge auf. Wir nehmen Lebensmittel auf.
Unter geringsten Aufwand von Energie.
Das ist die Ökonomie. Alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Das kann man auch als natürliche Ökonomie bezeichnen. Alles sucht immer den schnellsten und leichtesten Weg, den energieärmsten Zustand zu erreichen. So wie jeder Wassertropfen rund wird, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Die Form, die Kugel mit der kleinsten Oberfläche, mit der kleinsten Oberflächenspannung und damit dem energieärmsten möglichen Zustand in dieser dreidimensionalen Welt. Daran orientiert sich alles. Also wenn ich das jetzt weiß und wenn man dann schon einen toten Körper aufschneidet und studiert, dann kann man das vor dem Hintergrund dieses Verständnisses von Druck und Sog machen und dann richtet sich die Aufmerksamkeit plötzlich auf Dinge, die immer schon da waren.
Aber niemand
anatomische Strukturen, die auch für das Auge bei den großen Gefäßen noch sichtbar sind und die sich dann, wenn man sie in Funktion am lebendigen Organismus sieht, noch deutlicher in ihrer Funktion zeigen, wo schon sehr klar wird, dass das Herz gar nicht das sein kann, für das, was es gehalten wird, nämlich als Pumpe. Okay. Die großen Gefäße, also die Aorta, ist praktisch ein Muskelschlauch mit einer gedreht spiraligen Muskulatur. Also die Muskulatur ist, dreht sich praktisch wie eine Spirale.
Helix, ja.
Auch das könnten wir jetzt aus der Natur ableiten, aus dem Phänomen des sich bewegenden Wassers, jeder sich bewegenden Energie, dass sich nichts geradlinig bewegen kann. Mhm. Also kann auch selbst eine wachsende Struktur niemals absolut geradlinig sein. Auch jeder Baum, wenn man ihn beobachtet, hat eine spiralige Struktur im Stamm.
Ein Stück.
Manchmal ist es sehr deutlich zu sehen, manchmal muss man genauer hinschauen.
Ja.
So, und wenn man jetzt die Aorta in lebendiger Funktion sieht, dann laufen Muskelwellen, also Kontraktionen, Zusammenziehungen laufen vom Herzen über die Oberfläche, also praktisch durch diesen Muskelschlauch hindurch. Und das, was hier passiert, ist, wenn man dann eins und eins zusammenzählt, es ist natürlich erst einmal eine Annahme, die dann der wissenschaftlichen Überprüfung bedarf. Ja, das ist dann aber eine Annahme, die aus einer sehr sinnvollen, vorausgehenden Beobachtung, einer Reihe von Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen abgeleitet ist. Ich komme also dann zu der erstmal dann noch zu beweisenden Annahme, dass hier ein Sogphänomen im Mittelpunkt steht, also die großen Arterien erzeugen einen Sog. Und das Herz als Impulsgeber, es hat auch das stärkste elektromagnetische Feld, insofern muss es auch der Taktgeber, der elektromagnetische Taktgeber des Organismus sein. Es ist einer der drei Orte im Körper, an dem wir die höchste Nervenzelldichte haben, Bauch, Herz, Kopf. Das ist der Dreiklang der Intelligenz, den ich im Symphonik-Anwendungshandbuch beschrieben habe. Und wenn das Herz, was ebenfalls eine spiralig angeordnete Struktur hat, einen Impuls gibt, mit einem Impuls das Herz rausgibt und synchronisiert dazu ein Sogphänomen in der Aorta, das Blut praktisch saugend spiralig weiter bewegt, dann haben wir hier einmal erkennbar das Sogphänomen, ordnend, abkühlend und in der Drehbewegung beschleunigend. Und hier greift dann ein Gesetz, was der Physiker wiederum kennt, das Wirbeltrichtergesetz. Mhm. Wenn ich also etwas drehend beschleunige, dann wird es zum Zentrum hin immer weiter beschleunigt. Beschleunigt gegen unendlich.
Okay.
Und so habe ich dann ein auf ganz einfache Art und Weise mit einem Spiel von Naturgesetz, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes, dem Verständnis von Druck und Sog, eine Grundidee vom Herz-Kreislauf-System, mit dem ich dann wirklich ernsthafte Forschung betreiben kann. Anstatt mich auf einer Behauptung, darauf beruht seit Jahrzehnten die gesamte Herzmedizin, mich zu verhärten, dass das Herz eine Pumpe sei.
Ja,
was ja einen milliardenschweren Forschungsetat auslöst und eine Fülle von Vorgehensweisen in der Behandlung von Herzkrankheiten, die an der physiologischen Wirklichkeit, an der technologischen Wirklichkeit des Herzens und seiner Funktion völlig vorbeigeht.
Ja, ja.
Es stehen vollkommen neue Fragen im Raum, was denn dann am Übergang von den sogenannten Kapillaren auf der arteriellen Seite zur venösen Seite tatsächlich passiert.
Zum Beispiel jetzt.
Ob die Annahme, dass sich da irgendwelche Blutkörperchen da durchquetschen mit Mühe und Druck und Anstrengung, um auf der anderen Seite dann auf irgendeine Art und Weise venös wieder zum Herzen zurückzukommen, alles das steht plötzlich völlig offen, steht zur Disposition und auf der Grundlage von Druck, Sog und Wirbelphänomenen fange ich an, die wirklich intelligenten Fragen zu stellen. Was aber einen völlig anderen Forschungsansatz bedeuten würde, der im absoluten Kontrast, im 180 Grad, mit einer 180 Grad Kehrtwendung entgegen all dem steht, was man bisher macht. Das ist für mich jetzt ein Beispiel für Grundlagendenken. Bevor ich überhaupt anfange, mein Hirn, wenn ich es jetzt mal als Biocomputer bezeichne oder analog dazu technologisch tatsächlich einen Computer mit irgendwelchen Daten füttere, dass ich mir erst einmal eine Klarheit verschaffe, wo ich mich befinde. Was zeigt mir die Natur? Welche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten sind erkennbar und verwendbar für das, was mir als Thema gerade wichtig erscheint? Und wenn ich dann daraufhin eine intelligente Frage stelle, kann ich auch intelligent forschen. Auch mit Perspektive eines tieferen Verständnisses und eines Gewinns für das menschliche Leben.
Kommt mir gerade ein Ausspruch von so Menschen, die irgendwas gefunden haben, was sie interessiert. Ich nehme das auf wie ein Schwamm. Ja, also der Schwamm basiert ja eben auf diesen Saugkräften, dass da so viele Hohlräume sind, Saugkräfte. Das heißt, im Prinzip, was du eben über den Kreislauf gesagt hast, dass wir sowohl auf der körperlichen Ebene als auf der seelisch-geistigen oder psychischen Ebene dieselben Gesetze herrschen.
Muss ja auch so sein. Ja. Wie kommen wir dazu? Das ist ja schon unwissenschaftlich vom ersten Moment an, dass wir in der Chemie und Physik wie selbstverständlich von Naturgesetzen sprechen, die dann aber, obwohl wir die Lückenlosigkeit ihrer Gültigkeit behaupten müssen, denn das gehört ja
zumindest
zur
auf
Definition
einer bestimmten
zum
Ebene,
Begriff Naturgesetz, dass wir das nicht wie selbstverständlich auch für die Psychologie anwenden, für die Medizin, für die Religion auch durchaus, um nicht mehr glauben zu müssen, sondern wirklich wissen und verstehen zu können. Das ist ein gedanklicher Bruch, der sich wirklich durch nichts erklärt.
Du sagst für die Religion auch. Okay, wenn ich das jetzt so mal rückblickend, der strafende und jähzornige Gott, den noch das Alte Testament verkörpert, aber natürlich auch noch die katholische Kirche oder wie auch immer das Christentum, bedarf einer Revision eines Saugenden.
Ich würde nicht trennen zwischen saugend und explodierend. Das sind ja nur unterschiedliche Phänomene, die miteinander verbunden sind, wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Mhm. Aber die Entsprechung für den ursprünglichen Gottesbegriff, die gibt es in der Physik ganz genauso. Mhm. Wir kommen hier an die Grenzen des Denkens, aber wenn wir uns vorstellen, dass es etwas, dass alles immer dem Weg des geringsten Widerstandes folgt und die maximale Ordnung und den maximal energieärmsten Zustand wieder anstrebt. Also das Lebendige ist praktisch eine Anstrengung gegen diesen Sog zurück zu einem einheitlichen Ursprung, von dem wir ausgehen müssen. Denn wenn alles zur Ruhe käme, minus 273,25 Grad, kältestmögliche Temperatur nach unserem heutigen Kenntnisstand, bedeutet Supraleitfähigkeit, also keine Zeit, kein Widerstand, vollkommene Ruhe, maximale Dichte, maximale Kälte, maximale Ordnung.
Aber auch kein Leben.
Auch kein Leben. Alles, was wärmer als minus 273,25 Grad ist, muss in Bewegung sein. Denn Bewegung über die Reibung mit der relativ langsameren Umgebung bedeutet die Entstehung von Wärme. Alles, was wärmer ist als dieser maximale Kältepunkt, muss in Bewegung sein. Wir sind also Teil eines gigantischen, sich in und miteinander wirbelnd bewegenden, in Anführungsstrichen, Systems. Mhm. In der Physik bezeichnet man das seit Jahrhunderten als den Äther, als diese Grundsubstanz, über die die Physiker immer schon nachgedacht haben, allerdings immer mit einem kapitalen Problem, mit einem kapitalen Fehler im Denkvorgang, weil sie immer in Form von kleinsten Teilchen gedacht haben. Selbst die Quantenphysik sucht ja heute immer noch bis hin zum Quark. Das Wort ist Programm.
Higgs, wir haben noch Higgs.
Sind wir schon darüber hinaus? Ja, ich habe das jetzt verbal nicht weiter verfolgt. Aber es werden ja ständig neue, kleine und immer kleinere Teilchen gefunden. Und irgendwann sprach man ja dann von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Also es wird immer abstruser und immer weniger greifbar. Aber vom Prinzip her stolperte die Physik immer darüber, dass sie nach dem kleinsten Teilchen suchte. Ja. Und wenn man jetzt das als ein teilchenloses Kontinuum, also als in Analogie zum sichtbaren Meer, auf dem sich Wellen an der Oberfläche bewegen, die ja auch ihre Entsprechung noch in die Tiefe hinein haben, siehe Tsunamis, die ja sich unglaublich hoch aufbauen können, wenn der Erdboden ansteigt, also in Ufernähe, können wir uns diesen Äther als ein komplexes Kugel, sagen wir Kugel, es ist eine Annäherung, es ist schwierig, kugeliges, in sich fortlaufend, immer mit wirbelnden Strukturen sich bewegendes Meer ahnungsweise verstehen. Das ist das, was der Physiker als Äther beschreibt, als teilchenloses Kontinuum, mit dem man sich, nachdem Einstein weitgehend überwunden ist mit seinem Unsinn, sich immer mehr wieder befasst. Das ist das Alleine, das Gote, das Gute, das Gut, der Gott. Ja, das sind ja alles Worte, die auch im Althochdeutschen, wie es aussieht, dafür verwendet wurden. Und auch in der Analogie zur See. Ja. Ja, the Holy See, S-Doppel-E, ist ja auch nicht umsonst der Vatikanische Stuhl im noch sehr viel altdeutscheren Englisch. Mhm. Ja, also wenn wir von der Hohen See sprechen, dann war das früher offensichtlich eine Doppelbödigkeit oder eine Doppelbedeutung, einmal tatsächlich die See zur See fahren, aber eben auch die See als Sinnbild des alles vereinenden Meeres, aus dem alles entsteht und in das alles zurückkehrt.
Ja.
Und insofern gibt es eine, das habe ich jetzt in Stichworten skizziert, aber es gibt eine absolut exakte Parallele zwischen dem, was in der Physik über das All-Eine bekannt ist, beschreibend, abgeleitet aus der Natur, in vielen Phänomenen beobachtbar, und dem, was man dann zu einem Glaubenssystem zur Beherrschung von Massen in den großen Religionen gemacht hat. Insofern kann man tatsächlich auch, wenn man Naturgesetze als universell gültig versteht, die Religion naturgesetzlich durchdringen und alles das, was die so, nicht nur das römisch-vatikanische, alle großen Religionen wie so einen Schleier darüber geschoben haben, so wie man die Kirchen auf alte Tinkplätze gesetzt hat, beiseite schieben, und dann kommt dieses noch nicht Wissende, aber Ahnende, dieses Ahnen der großen Zusammenhänge, was unsere Vorväter offensichtlich noch hatten oder schon hatten, wieder zutage. Und wenn ich dann die heute bekannten Naturgesetze in der Einfachheit, wie ich sie jetzt in der Symplonik formuliert habe, für die Religion anwendet, dann wird Religion plötzlich zu einer Wissenserfahrung. Und dann kann ich plötzlich sortieren. Ich kann erkennen, wo man was wie drüber gelegt hat, um daraus irgendwelche kindlich naiven Geschichten zu machen, mit denen man dann früher die Menschen einfangen, programmieren und sie zu dem reduzieren konnte, was wir halt heute zu einem großen Teil bedauerlicherweise immer noch sind, nämlich weisungsempfangende Personen.
Personen oder Schafe?
Das Geschabte, ja, das Geschäbte, das Geformte, Althochdeutsch.
Ja. Ja.
Also auch das ist lateinisch, wo auch immer es herkommen mag, hin oder her, der große Hirte, der Pastor, der Schäfer, seine Schäfchen hüten, seine Schäfchen ins Trockene bringen. Schaf, Sheep, Shape kommt aus dem Althochdeutschen und ist das Geformte.
Das Geformte.
Ja. Also es hat mit dem Schaf an sich nichts zu tun. Vielleicht insofern, dass das Schaf nach meiner unmittelbaren Beobachtung so ziemlich das dümmste Tier ist, was es überhaupt gibt.
Tatsächlich?
Ja. Also wir haben reale Erfahrungen mit Schafen, die sprengen alle Vorstellungen, die ich von Tieren mit ihrer natürlichen Überlebensintelligenz bisher hatte.
Tatsächlich?
Ja. Also wir haben fast jeden Tag ein Schaf aus, also irgendeins, wir haben gar nicht viel Schafe gehabt, aber fast jeden Tag ein Schaf irgendwo aus Brombeerbüschen freischneiden müssen. Oder die rennen auch so lange, das weiß auch jeder Schäfer, die rennen so lange, wenn sie in Unruhe sind, gegen einen Zaun, den sie offensichtlich nicht überwinden können, bis sie tot zusammenbrechen.
Tatsächlich. Das heißt, wenn wir uns als Schafe des großen Hirten verstehen, dann bringen wir uns selber auf.
Ist kein Kompliment.
Ist kein Kompliment. Okay, wir haben den Sog, wir haben den geringsten Widerstand. Gibt es alle guten Dinge sind drei?
Alle guten Dinge sind drei.
Was könnte noch? Weil ich finde das faszinierend, also dieses Denken in Analogien vor allem.
Das ist ein Denken in Analogien, ja. Das ist ein Teil des Echten, dessen, was ich wirklich als Denken bezeichne. Denn wir
also auch behaupten Lust, immer, dass wir Lust denken. Kommt aufs Denken.
Also ja, so denken bekommt man Lust aufs Denken, weil auch tatsächlich verwendbare Ergebnisse dabei herauskommen. Wir glauben von uns, dass wir tatsächlich denkende Lebewesen wären, aber jeder, der ein Bildungssystem durchlaufen hat und das nicht irgendwann einmal bemerkt, was aus ihm gemacht wurde, der bleibt ein Leben lang rein in der Illusion, dass er ein denkendes Lebewesen ist. Denn die Schule hat mit Denken, Lernen nichts zu tun, sondern ausschließlich mit dem Aufnehmen mit Anstrengung, Kraft und Disziplin von etwas, was andere für richtig befinden, was ich mit meiner eigenen Erfahrung gar nicht überprüfe, mit meinen eigenen Sinnesorganen schon gar nicht, und das zu einem gewünschten Zeitpunkt wiedergebe im Rahmen einer Prüfung, um es dann anschließend zu vergessen. Inhalte, die für das Leben vollkommen bedeutungslos sind. Und zum wirklichen Denken. Denken ist interessant. Also wenn ich Psychologen oder Mediziner, Psychotherapeuten in den Kursen habe, dann kommt diese Frage ja auch immer wieder auf. Was ist denn Denken wirklich? Es kann keiner eine klare Antwort geben. Wenn ich bei Wikipedia oder in irgendwelchen anderen schlauen Büchern oder Online-Enzyklopädien nachschaue, finde ich keine klare Definition des Denkens. Dabei beantwortet uns die Sprache das bereits. Denn Denken, denk mal bitte daran, dass du nachher um 12 Uhr einen weiteren Termin hast. Ja. Denken bedeutet gerichtete Aufmerksamkeit, sonst gar nichts. Mhm. Wenn die besonders intensiv ist, bin ich andächtig.
Oder ich habe Gedanken, ich gehe mal danken.
Ich gehe mal
danken.
Ich gehe mal danken, ja.
Geh danken.
Eingedenk einer bestimmten Tatsache bin ich andächtig.
Okay.
Im Angedenken an jemanden irgendetwas. Also bewusst denken. Ist bewusste Wahrnehmung. Denken ist nichts anderes als bewusste Wahrnehmung. Mhm. Und dafür brauche ich wache Sinnesorgane. Und dann sammle ich diese Sinnesreize und stelle sie analog nebeneinander. Und mache das zunächst einmal dort, wo ich wirklich eindeutige Wahrnehmung haben kann, also in der mich umgebenden Welt. Und dann kann ich analog übertragen. Ich kann also feststellen, zum Beispiel, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Da gibt es viele und wie es aussieht, lückenlose Wahrnehmungen in der Natur. Wo in den anderen wesentlichen Lebensbereichen, siehe menschliches Verhalten oder Verhalten von gesellschaftlichen Systemen, von machtpolitischen Systemen, ich kann das überall dann anwenden und ich studiere das. Ich sammle dann weiterhin in anderen Bereichen und stelle eins nebeneinander, neben das andere, sammle all diese Wahrnehmungen, um dann in dem Nebeneinander ein Muster zu erkennen. Zu erkennen, okay, dass das Naturgesetz zum Beispiel in allen verschiedenen Bereichen wirkt. In der Chemie, in der Physik, in der Religion, in der Philosophie und so weiter und so fort. Also analog, das analoge Denken, das vergleichende Betrachten, das gehört untrennbar dazu. Sonst kann ich, das ist ja eine der Kulturleistungen des Menschen, das, was uns über das Tier sich hinaus entwickeln lässt, was uns das gestattet, dass wir in der Lage sind, dieses analoge Denken zu kultivieren und daraus zum Beispiel handwerkliche Fähigkeiten zu entwickeln. Mhm. Hier etwas zu beobachten und da etwas zu bauen, was das, was ich in der Natur wahrgenommen habe, abbildet. Also eine Kaffeemühle zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass ich in der Natur feststelle, dass sich, wenn ein Stein sich am anderen reibt oder etwas weniger Festes sich am Festeren reibt, dass das eine zerrieben wird. Mhm. Das ist das Prinzip der Mühle verstanden. So, du hättest jetzt gerne eine dritte Gesetz.
Ja, eigentlich sind noch alle guten Dinge sind drei, ein drittes Naturgesetz, was du sozusagen.
Also was mir spontan hast. Einfällt, wäre jetzt ein weiteres Naturprinzip. Mhm. Wir hatten an sich sogar schon drei, weil wir über Sog, Druck und Wirbelbildung gesprochen haben. Aber gut, ich will nicht geizen.
Geize bitte nicht.
Impuls geben und loslassen. Etwas, was für das Lernen wieder eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ja, wenn ich irgendwo auf einem Hügel stehe, winterliche Landschaft, ich forme einen Schneeball, die Schneeoberfläche ist ausreichend fest. Ich lasse diese kleine Kugel den Hang runterrollen und dann rollt sie. Vielleicht wird sie dabei auch noch größer, vielleicht wird es eine Lawine. Kann ich im Sommer genauso machen, dann lasse ich halt eine Kugel oder einen rundlichen Stein runterrollen. Also ich gebe einen ersten Impuls, ich gebe einen Impuls in eine Bewegung hinein und anschließend läuft die Bewegung in ohne mein weiteres Zutun automatisch weiter ab. Ich nehme ein Streichholz in die Hand, reibe es an der Zündfläche der Streichholzschachtel und irgendwann ab dem Moment, wo die Zündtemperatur erreicht ist, also die Temperatur und die Dichte der Reaktionspartner gegeben ist, entzündet sich das Streichholz und brennt von dem Moment an automatisch weiter.
Ja.
Also Impuls geben, loslassen ist wiederum vielfach zu beobachten. Und genauso auch bei der Entstehung einer Schneeflocke. Es gibt ein Staubkörnchen, irgendetwas, was diesen initialen ersten Kristallisationsimpuls auslöst und dann wächst anschließend die Schneeflocke. Also vollkommen gleichgültig, was ich jetzt sinnlich wahrnehmen kann, ich finde es in vielfacher Form wieder.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? In jeder Schneeflocke wäre ein Staubkörnchen?
Also so habe ich es gelernt. Ich habe es, muss ich dazu sagen, ich habe es nicht selbst überprüft. Ja. Die eigene Überprüfung sollte natürlich immer der höchste Anspruch sein. Also ob das Beispiel dann wirklich tragfähig ist, das wäre dann noch definitiv zu überprüfen. Okay. So habe ich es wiederholt vielfach
gelesen.
Also ausnahmslos gelesen, immer dann, wenn es darum ging, wie entstehen Schneeflocken. Und da ist immer... Und dafür gibt es durchaus auch in der Physik, in der Mineralogie Entsprechungen im Kristallisierungsverhalten von Flüssigkeiten, also hochkonzentrierten Lösungen.
Ein Impuls und dann?
Ein Impuls ab dem Moment, wo die Umgebungssituation, das elektrochemische Milieu eine Reaktion gestattet und eine ausreichende Dichte von Reaktionspartnern vorhanden ist, setzt die chemische Reaktion ein. Entweder wirklich die chemische Reaktion oder aber das Kristallisationsverhalten, also die Entstehung von sichtbarer Materie. Also auch hier haben wir wieder ein Naturprinzip, Impuls geben und loslassen, was ich dann analog wieder übertragen kann auf andere Bereiche, zum Beispiel wieder auf Schule und Lernen.
Ja.
Und das kennt jeder aus seiner eigenen Lebensgeschichte vielfach, ohne sich des Prinzips darüber im Klaren zu sein. Selbst wenn du nur regelmäßig in die Muckibude gehst, Fitnessstudio, um deinen Körper etwas zu formen und zu stählen, dann wächst ja die Muskulatur nicht mit dem Impuls, sprich dem Training, was du vollziehst, sondern die Muskulatur wächst in den Pausen dazwischen.
Okay.
Und wenn du eine neue Bewegungsart erlernst, sagen wir mal zum Beispiel Rollschuhlaufen, ja, dann stellst du dich, mehr oder weniger gebremst durch Ängste, das erste Mal auf Rollschuhe und übst dich in dieser neuen Art zu bewegen mit dem, was du dich traust, so vorsichtig ein, gewinnst nach und nach etwas Sicherheit und machst auf die Art und Weise in ein paar Stunden, wie lange auch immer du das am Anfang machst, deine ersten Erfahrungen. Vielleicht übst du es auch an einigen aufeinanderfolgenden Tagen immer wieder. Und dann hast du für ein paar Tage, für eine Woche, für ein paar Wochen keine Zeit. Stellst dich nach den paar Wochen wieder auf die Rollschuhe und stellst fest, dass du zwischendurch irgendwas gelernt hast.
Ja.
Dass du es besser kannst als zu dem Zeitpunkt, wo du aufgehört hattest zu üben.
Ah, okay, dieses Phänomen.
Das ist ein universelles Phänomen. Und wenn du dieses Impulsgeben loslassen für Lernprozesse einsetzt, dann wirst du zum Beispiel, wenn du eine Sprache lernst, dich ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage intensiv mit der Sprache befassen und dann lässt du das so lange schleifen, bis du wieder Lust hast. Lust ist unsere subjektive Wahrnehmung von Sog. Hier spielen wir jetzt mit Druck und Sog.
Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt.
Ja, dann sauge ich, schlucke hinunter. Mhm. Ich muss es ansaugen. Gut, ich kann natürlich den Kopf nach hinten legen, aber auch das ist ein Ansaugen an sich, wenn ich in natürlicher Kopfhaltung etwas trinke. Also auch hier habe ich Impuls und Loslassen. Und wenn ich das gezielt intelligent anwende, ökonomisch optimiert, dann lerne ich für ein paar Stunden etwas, übe für ein paar Stunden etwas, so lange wie ich Lust darauf habe, dann lasse ich es bleiben und habe damit den Impuls gegeben. Und ein paar Tage später, manchmal je nachdem, worum es geht, vielleicht ein paar Wochen später, greife ich es wieder auf und habe auf eine Art und Weise, die magisch erscheint, körperlich, wenn es um Bewegungsabläufe geht, oder inhaltlich, wenn es um geistige Prozesse geht, dazugelernt.
Ich bin jetzt mal Provokateur. Ich habe einen Jungen vor Augen, der nur rumdaddelt am Computer. Nichts anderes tut. Hat vielleicht seine Schule abgebrochen, sitzt nur da. Der Weg des geringsten Widerstandes ist am Daddeln am Computer. Die Eltern sind völlig verzweifelt. Würde ich sagen, okay, der geht den Weg des geringsten Widerstandes, weil der hat nur noch Lust am Computer zu sein. Um das mal einfach so auf eine ganz konkrete Situation, was würdest du den Eltern raten in dem Moment? Ich meine, wir machen hier keine Erziehungsberatungssendung, aber um das analoge Denken, das sind ganz konkrete Situationen, in denen sich Tausende von Eltern befinden.
Ich vermute Millionen.
Bitte?
Ich vermute Millionen.
Millionen, ja. Mhm. Also dass da, würdest du ihnen sagen, hab Geduld?
Nein, das ist, würde ich als eine Vorstufe von Resignation und Apathie bezeichnen. Mhm. Mhm. Das ist ein Zustand maximaler Perspektivlosigkeit.
Ja.
Wenn es nichts gibt, was mein Interesse bindet, was mich ansaugt, was mich fasziniert, was mich begeistert, wofür ich innerlich brenne, wo ich einen Entdeckerdrang entwickle, dann bleibt nur die Depression und Resignation. Das ist wie das immer wieder Anlaufen gegen eine unsichtbare Wand und nichts zu finden.
Ja.
Also keinen Weg, keinen Ausweg, keine Tür zu finden, um weitergehen zu können. Mhm. Das ist die zwangsläufige Folge einer modernen Erziehung. Mhm. Welche Perspektive wird denn einem Kind in Kindergarten und Schule vermittelt? Ja. Inwiefern werden denn Sinne geweckt? Inwieweit gehen denn Kinder in die Schule, in den Kindergarten und in die Schule, um Selbstvertrauen wirklich zu entwickeln? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, echtes Selbstvertrauen zu entwickeln. Und das ist draußen in der Natur, in der Erlebnis, im Erlebnis und in der Beziehung und Auseinandersetzung meiner körperlichen Fähigkeiten mit dem, was mich umgibt. Mhm. Nichts von dem, wo wir üblicherweise als moderne Menschen Selbstvertrauen herausziehen, mit irgendwelchen Aufgaben in dieser arbeitsteiligen, wahnsinnigen Technologiegesellschaft, haben wir ein stabiles Selbstvertrauen entwickelt. Denn jeder von uns weiß insgeheim, es genügt irgendein technologischer Super-GAU. Lass die mit einem vielleicht von der Natur erzeugten elektromagnetischen Impuls die gesamte Stromversorgung zusammenbrechen, dann sitzen wir da und zeichnen wieder Strichmännchen. Mhm. Ja, dann sind wir in der Steinzeit. Das ist nicht so, dass die Steinzeit vorbei wäre. Wir sind real in der Steinzeit. Ja. Und das Malen von Strichmännchen ist ja das Äußerste, was die meisten Erwachsenen auch hinbekommen, weil sie nicht gelernt haben, richtig hinzuschauen. Ja. Wer richtig hinschaut, kann nach einer halben Stunde auch richtig malen. Mhm. Ich habe das, in einem Artikel anhand von ein paar Bildern mal vorgeführt, mit welcher Leichtigkeit sich das verändern lässt. Aber es setzt voraus, dass man richtig hinschaut. So, und dann brechen alle diese Aufgabenstellungen sang- und klanglos in sich zusammen, in denen wir uns scheinbar bewiesen haben, in denen wir vor Selbstvertrauen strotzen, weil wir hier Leistung gezeigt haben und Leistung möglicherweise auch noch mit einem vollen Bankkonto gleichsetzen. Lass das zusammenbrechen und es ist alles weg. Stell dir den General in Unterhosen vor, mitten in der Sahara. Ja, oder zieh die Merkel aus, stell sie nackt auf die Bühne. Ja, allein schon dieses gedankliche Spiel zeigt, wie dünn dieses Eis ist.
Mhm. Aber ich muss die ganze Zeit dran denken, ich habe da die Kinder aus dem Waldkindergarten vor Augen.
Das, ist das reicht noch nicht, aber es ist ein großer Schritt in diese Richtung.
Also ne, wie die wirklich vor Selbstvertrauen strotzten.
Ja.
Jeden Tag in der Natur mit Spielzeug, was sie sich selber mit selber Spielregeln machen und so. Also dieses Selbstvertrauen, dass ich mit meinen Händen etwas bewirken kann.
Ja, das ist die Erfahrung, überleben zu können. Das ist das, worum es am Ende geht. Ich kann auf meinen eigenen Füßen stehen. Ich bin in der Lage, mit Höhe, Tiefe, Hitze, Kälte, Geschwindigkeit, schnell, langsam, ich kann mit all dem umgehen. Ich kann mit Frieren, mit Kälte umgehen, ich kann mit Hitze umgehen. Ich weiß, was ich essen kann, was ich nicht essen kann. Das ist so viel einfacher, als die meisten sich das vorstellen können. Ja, wer ein Pilzbuch liest, der pflückt anschließend keine Pilze mehr, weil die Verunsicherung ins Unermessliche wächst.
Hier ist auch ein Pilzfachmann an einer Pilzvergiftung gestorben
in Leipzig. Ja, das gibt dann nochmal ordentlich Kohlen ins Feuer. Ordentlich.
Also ich merke, so ein Format von etwa einer Stunde reicht überhaupt nicht aus, mit dir über das Leben zu sprechen, Uli. Aber die Stunde ist fast um. Und wir haben überhaupt nicht das Thema gemacht, was ich eigentlich noch mehr im Kopf hatte, über die Mineralien. Ich glaube, das müssen wir dann doch noch mal
verschieben. Das können wir in 5 Minuten zumindest als Stichworte zusammenfassen.
Dann das müssen einfach wir auch mal, jetzt nicht. Müssen wir. Also ich denke, das ist so rund. Für mich ist es vor allen Dingen noch mal diese Einladung an die eigene Beobachtungsgabe, an die Freude am Lernen, an die Freude am analogen Denken vor allen Dingen.
Ja. Also vorbehaltlos, vorurteilsfrei, ergebnisoffen. Und das ist schwer, denn wir sind in der Zeit, in der wir wie jede Graugans nur kopieren, in den ersten, also im Grunde genommen bis zu dem Moment, wo in etwa das beginnt, was als Pubertät bezeichnet wird. Bis zu dem Zeitpunkt sind wir als Lebewesen, menschliche Lebewesen, kopierend unterwegs.
Ja.
Kritiklos, aufnehmend, anfänglich völlig unbewusst, später teilbewusst, aber immer kritiklos.
Ja.
Das Einzige, was das durchbrechen kann, ist Schmerz. Mhm. In dem Augenblick, wo Schmerz im Spiel ist, da wird dann beim heranreifenden Kind vielleicht eine kritische Distanz entstehen. Aber selbst das ist noch keine Garantie dafür.
Und
dieses in diesen ersten Jahren der Bildung und Formung installierte Weltbild, das verhindert dieses Ergebnisoffenen. Und schafft einen Tunnelblick, der dann durch die weitere Bildung an sich nur zementiert wird. Das ist etwas, was ja alle ernstzunehmenden Denker der letzten Jahrhunderte schon verstanden haben, dass das Bildungssystem der Gesellschaft nur zur Fixierung des Tunnelblicks dient.
Ja. Und du lädst ein, den Blick wieder weit zu machen, und deswegen passt auch in meine Sendung Neue Horizonte, sich erlauben.
Es wird weit und offen, ja.
Super. Ich danke dir, Uli, für dieses Gespräch, und wir werden uns mit Sicherheit nochmal sehen.
Sehr gerne, Götz.
Okay.
Hat mir Freude gemacht.
Liebe Zuschauer, das war wieder ein Beweis, dass eine Stunde eigentlich fast nichts sind. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht und Sie sind zu neuen Einsichten gekommen, wie ich eben in diesem Gespräch, und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV. Ich sage Tschüss.